Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
Ja, der Mauerfall, das Ereignis am 12. November 1989. Also zumindest in Probstzeller, denn da ist nicht am 9. November, sondern erst 3 Tage später der Schlagbaum hochgegangen. Probstzeller liegt im Süden Thüringens, mitten im Schiefergebirge und in direkter Nachbarschaft zu Bayern. Zu DDR-Zeiten war Probstzeller Grenzbahnhof für die Interzonenzüge. Millionen Reisende sind hier umgestiegen. Ja, und wie geht es Probstzeller heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall? Michael Franzen hat den Ort besucht, sich mit Menschen unterhalten und ihre Geschichte angehört. Zum Beispiel die von Manfred Beetz. Der war, sagt er, der beste Schweißer der DDR.
Ich habe Ihnen mal ein paar Fotos von der Grenzöffnung. Das war 89 Grenzöffnung in Probstzeller, wo die Straße aufgemacht worden ist.
Manfred Beetz Erinnerungen. Sie sind feinsäuberlich in einer dicken Kladde abgeheftet. Fahrkarten, Zeitungsausschnitte, Fotos.
Und hier ist, die hatten Eisenbahnschienen in die Straße einbetoniert und die habe ich weggeschnitten.
Probstzeller, die Thüringer 2800 Seelengemeinde an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, Montagmittag. Beetz hatte heute Vormittag schon volles Programm, wie der 77-Jährige das nennt. Der Rentner war oben bei seinen Bienen. Das halbe Dorf kauft bei ihm Honig. Hobbyimker war er schon zu DDR-Zeiten, auch am 10. November 1989, dem Tag, als er den eisernen Vorhang anriss.
Ach hier, so, hier sehen wir es. Mit dem Schneidbrenner weg, dass die Straße wieder frei war. Da hat einer hat einer vom Westen mir eine Flasche Bier geschenkt. Und dann kamen sie immer an, die Wessis. Komm, jetzt will ich mal Fotografie machen mit dem besten Schweißer von der DDR. Gell?
Beetz schließt für ein paar Sekunden die Augen. Dass er einmal den von drüben, den Leuten aus der fränkischen Nachbargemeinde Ludwigstadt, die Hände schütteln würde, das hätte er sich nie träumen lassen. Schließlich war Probstzeller Sperrgebiet, an 3 Seiten eingezäunt. Doch dann kam der November 89 und Beetz großer Auftritt.
War gut wie fertig, habe ich gesagt, wenn ich hier fertig bin, gehe ich heute heim in den Hof, mache einen Hasenstall auf und schlage die Hasen alle tot. Und da haben sie geblickt, die Wessis, warum denn? Ich habe gesagt, damit sie morgen euren Kohl nicht fressen, wenn wir die Grenze aufmachen, gell? Und da haben sie natürlich getobt wie die Schweine, gell?
Die Wessis über seinen Kohlwitz und dass der antifaschistische Schutzwall in Trümmern lag.
Das war der schönste Tag meines Lebens. Mir ist es nur noch eiskalten Buckel runtergelaufen.
Wir haben gearbeitet am Freitag. Das war der 10. November.
Erinnert sich Beetz Frau Ingrid.
Da hatte meine Arbeitskollegin Geburtstag. Und dann kam mein Mann und hat gesagt, komm, du musst auf die Gemeinde, hol das Visum, wir wollen morgen rüberfahren und uns das Geld holen.
Das Begrüßungsgeld.
Gell, so ungefähr war es doch, Manfred.
Ja.
Ja, so war das, gell. Es war alles aufregend. Es war so aufregend. Und als wir dann am Sonntag sind wir dann herüber mit dem Zug rübergefahren und der Zug, der war so voll, also es waren so viele Leute drin, gell, dass wir gerade noch so reingekommen sind.
Irgendwann war die erste Euphorie verflogen, mussten auch die Beetz schauen, wie sie über die Runden kommen. Der alte Beetz blättert in seiner Kladde. Das passende Foto, da ist es. Er, Anfang der 90er.
Ich habe nachher drüben gearbeitet gleich, habe Plastikflaschen geblasen, Maschinenführer gemacht. Es war nicht einfach da drüben. In der DDR, die Maschinen, die ich bedient habe, die hatten einen roten und einen schwarzen Knopf, ein und aus. Mehr nichts. Und dann stand ich vor den Maschinen. Gell? Und dann die neuen, wo mit Computer und wo es auch noch Englisch stand. Und deswegen hatte ich wirklich zu tun.
13 Jahre hat Beetz im Fränkischen gearbeitet, diverse Entlassungswellen überstanden. Mit 64 war Schluss, Altersteilzeit. War auch besser so, meint der beste Schweißer der DDR. Schließlich ging es mit dem Unternehmen kontinuierlich bergab, mit Probstzeller auch. Er selbst, meint Beetz und schaut zu seiner Frau, er selbst könne nicht klagen. Die Rente sei okay, sein windschiefes Fachwerkhaus seit der Wende komplett saniert, bis auf eine Enkeltochter, die ganze Sippe noch da. Doch das mit den blühenden Landschaften habe sich als Hirngespinst erwiesen. Nach Feiern ist ihm nicht zumute, 30 Jahre nach Mauerfall.
Naja, was heißt Feiern? Es ist ja so gewesen, die Leute, die damals den Kopf hingehalten haben, von denen hast du ja nachher nichts mehr gehört. Die haben sie ja weggedrückt. Das haben sich die an die Brust gehängt, die gar nichts damit zu tun hatten nachher.
Das ging irgendwo alles so schnell.
Ergänzt einmal quer die Bahnhofstraße runter Uwe Quäker, Chef vom Grenzbahnhofmuseum.
Dass halt dann eben wirklich viele dann arbeitslos geworden sind und von heute auf morgen eben ein Arbeitsamt besuchen mussten. Also ich war selber nicht betroffen davon gewesen. Meine Frau, die ist gelernte Kindergärtnerin gewesen, die hat ihren Job leider nicht behalten.
Der 58-Jährige ist dieser Tage ein gefragter Mann. 30 Jahre Maueröffnung, das Jubiläum, für ihn heißt das mehr Besucher, mehr Interesse, längere Öffnungszeiten. Quäker sieht das ganz nüchtern. Zwar hat die Bahnhofsfassade schon bessere Zeiten erlebt, doch das Museum ist und bleibt Alleinstellungsmerkmal von Probstzeller.
Von 1949 bis 1990 war das Grenzbahnhof hier. Und das war praktisch die Nahtstelle zwischen Ost und West. Das waren ca. 20 Millionen Reisenden, die den Grenzbahnhof hier von 1949 bis 1990 frequentiert haben ungefähr.
Ja, wollen wir vielleicht ein bisschen...
Können wir mal, na klar.
Bevor wir jetzt starten, mir ist das hier schon aufgefallen. Was hat es denn hier mit dieser Tür auf sich?
Das war die Gefängnistür oder Arrestzelle, wollen wir mal so sagen. In dieser Zelle saß kurzzeitig dieser Roland Jahn, das war so ein Bürgerrechtler oder beziehungsweise der die heutige Stasi-Behörde leitet, der ist hier im Juni 1983 über Probstzella zwangsausgesiedelt worden.
Komme!
Besucher Steffen Fantasmi ist zusammen mit seiner Familie extra aus der Nähe von Coburg angereist. In der Lokalpresse stand etwas über das Grenzmuseum. Deshalb ist er hier mit Frau und seinen drei Kindern.
Und wir verbinden das immer ein bisschen mit unserer Geschichte. Wir stammen ja selber aus Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, wohnen aber seit 20 Jahren in Bayern. Und dass unsere Kinder da den Bezug ein bisschen bekommen, dass wir mal getrennt waren.
Eine Stunde haben die Fantasmis für den Museumsbesuch eingeplant. Danach wollen sie einkehren, zu Kaffee und Kuchen. Doch das könnte schwierig werden. Etliche Ladenlokale am Markt haben tote Schaufenster. Einer von zwei Bäckern hat nur sporadisch geöffnet und der andere sich an einen Billigdiscounter angedockt. Gemütlich ist anders. Servicewüste Probstzeller. Die Fantasmis stört das nicht weiter. Schließlich ist das Museum eine wahre Fundgrube. Die Abhöranlage der Stasi. Das Dienstzimmer von Oberstleutnant Baumann, dem letzten DDR-Bahnhofskommandanten, die Fotos, alles Originale.
30 Jahre Grenzöffnung in Probstzella, morgen wird das groß gefeiert. Während überall in Deutschland die Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls ausklingen, gehen sie in Probstzella jetzt erst so richtig los. Und neben 30 Jahre Mauerfall hat die ehemalige Grenzstadt auch noch 100 Jahre Bauhaus zu bieten. Moment, Bauhaus, das ist doch Weimar, Dessau und Berlin, aber Probstzella, Aufklärung, in Probstzella steht das größte Bauhausdenkmal Thüringens. Aber Doppeljubiläum hin oder her, so richtig in Feierstimmung sind die Menschen in Probstzella nicht. Und Michael Franzen hat mal nachgefragt, warum das so ist.
Ich habe noch neulich mal so ein paar alte Fotos angeguckt, also wo alles grau und sagen wir, die Luftverschmutzung relativ hoch war. Ich meine, das kann man heute ja nicht mehr behaupten. Also ist schon viel passiert hier in unserer Region.
Findet Sven Mechthold, Bürgermeister von Probstzella, ehe er anfängt, die positiven Veränderungen wie Perlen an einer Kette aneinander zu reihen. Die meisten Fachwerkhäuser sind renoviert, die Straßen tipptopp in Schuss. Und die Zeiten, als über Probstzella mehr als nur ein Hauch einer Bleiwolke wehte, längst passé. Wo er am 9. November 1989 war, der Sozialdemokrat muss nicht lange überlegen, in Dresden, an der Uni. Einen Tag später, am 10., setzte er sich frühmorgens in den ersten Zug und fuhr nach Probstzella zu seinen Eltern.
Man hat im Prinzip dann relativ schnell gemerkt, wie die Stimmung von wir sind das Volk in die Richtung dann geschwappt ist. Wir wollen die D-Mark und wenn die D-Mark nicht kommt, dann gehen wir zur D-Mark und dann war, glaube ich, der Zug Richtung Wiedervereinigung gar nicht mehr so wirklich aufzuhalten. Und dann muss man sagen, okay, dann hat uns die Geschichte an sich selber überrollt. Die Nachwirkungen, die dann mit einem Schlag 90 dann gekommen sind, also der radikale Zurückbau von Industrie hier in unserer Region, das hat uns schon hart getroffen.
Auch hinter Mechtold liegen harte Zeiten. Der 50-Jährige stöhnt leise. Das ist zum einen der desolate Zustand seiner Partei.
Das ist nicht einfach derzeit mit unserer guten alten SPD.
Und dann ist da noch die Sache mit dem demografischen Wandel. Vor ein paar Jahren flatterte ihm aus Erfurt, der Thüringer Landeshauptstadt, die Hiobsbotschaft ins Haus. Wegen des Rückgangs auf unter 3000 Einwohnern verliert Probstzeller den Anspruch auf einen hauptamtlichen Bürgermeister. Für Mechtold heißt das, er muss jetzt ehrenamtlich weitermachen, nebenbei.
Und das bemängelt ja auch mittlerweile der Gemeinde- und Städtebund Thüringen, dass im Prinzip zu den gesamten Gesetzgebungsverfahren kaum noch Stellungnahmen von den kleinen Kommunen kommen. Ganz einfach, weil die kleinen Kommunen alle nur noch Ehrenamtler haben.
Mechtold gibt sich einen Ruck. Nur jammern, sinniert er im historischen Rathaus, an der kleinen Trutzburg mit Erker, bringt nichts. Es gibt ja auch Lichtblicke. Auf das Stichwort hat er nur gewartet. Routiniert rattert der jugendlich wirkende Bürgermeister die Erfolgsdaten herunter. Die Übernachtungszahlen steigen. Die Haushaltskonsolidierung kommt voran, genau wie die Kooperation mit denen von drüben. Der 50-Jährige lacht. Sein Amtskollege aus der bayerischen Nachbargemeinde Ludwigstadt ist auch Soze. Das macht die Sache leichter. Noch immer pendeln viele Probstzeller nach Franken zur Arbeit. Wenn es nach Mechtold ginge, könnte die Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern noch durchlässiger sein und der öffentliche Nahverkehr zwischen den Gemeinden endlich aufeinander abgestimmt werden. Probstzeller braucht Touristen aus Thüringen, Bayern, dem Rest der Republik. Und die brauchen Highlights. Deshalb auch die Sanierung der Itting-Garagen des Bauhausjuwels. 850.000 Euro hat die Kommune dafür in die Hand genommen. 500.000 gab es aus Erfurt. Dem Bürgermeister ist das wichtig.
Dass auch wir also nicht nur mit der Grenze in Verbindung gebracht werden, sondern sagen wir auch mit Kultur, mit Baukultur. Also wir müssen auf unsere Alleinstellungsmerkmale hinarbeiten und das ist nun mal der Grenzbahnhof, das Grüne Band und das Bauhaus. Die Haus des Volkes GmbH hat es ja vorgemacht, dass man mit viel Engagement auch, sagen wir, so ein Gebäude wieder instand setzen kann.
Das ist eben ein Wahrzeichen von Probstzeller und ich sage mal sozusagen die Seele von Probstzeller. Ohne Haus des Volkes wäre Probstzeller nicht sehr viel.
Dieter Nagel ist Hotelier und Retter von Thüringens größtem Bauhausdenkmal.
War vom Vandalismus zerstört, Fenster eingeschlagen, Türen eingetreten, wie das halt so ist. Und insgesamt stand das Haus ja bis 2003 komplett leer und von 89 bis 2003. Zu DDR-Zeiten ist das ja irgendwie betrieben worden und es ist auch irgendwie erhalten worden. Und ich sage immer, wenn dann Schiefer vom Dach gefallen ist, hat man den ersetzt. Aber nach der DDR, nach der Wende, dann begann eigentlich die schlimme Zeit des Verfalls dieses ganzen Objektes. Nicht nur des Hauses, sondern dieses ganzen Ensembles. Das ging ja so weit, dass man hier im Probstzeller dann davon geredet hat, dass es nicht mehr zu erhalten.
Sein Geld verdient Nagel mit Medizintechnik im benachbarten Saalfeld. Gutes Geld. Das Haus des Volkes ist seine Leidenschaft. 30.000 Euro hat er dafür bei einer Auktion in Berlin ausgegeben und einen sechsstelligen Betrag nochmal draufgelegt fürs Renovieren. Alles bedacht, nur nicht den Fachkräftemangel.
Dieses Arbeitskräfteproblem ist eigentlich das Allergrößte, was wir hier haben. Ich habe auch selber versucht, im Ausland Akquisitionen zu machen. Bin in Polen zum Beispiel an so Gastronomiefachschulen gefahren und habe versucht, dort Arbeitskräfte zu werben. Es sind auch welche gekommen, aber nicht lange geblieben.
Zumindest die Besucher bleiben länger. War ein gutes Jahr, das Bauersjahr, meint Nagel im Blauen Salon, dem hauseigenen Restaurant über den Dächern der Stadt. Das 100. Jubiläum hat seinem 5000 Quadratmeter großen Kasten mehr Gäste gebracht. Nagel steht auf, ehe er sich nochmal umdreht. Das will er unbedingt noch loswerden. Ohne die Grenzöffnung wäre er jetzt nicht hier, hätte er sich nie und nimmer auf das Abenteuer seines Lebens eingelassen, dem Haus des Volkes neues Leben einzuhauchen.
Und dann hat sich eben dieser Vorhang geöffnet und wir konnten dann in alle Richtungen ungebremst und unbehindert ausschwärmen, das war ein Gefühl, das kann man heute niemandem mehr beschreiben. Das war auch für die Leute in Ludwigstadt und Ebersdorf, die hier unmittelbar auf der bayerischen Seite wohnen, genauso ein großes Ereignis.
Von Probstzella im Süden von Thüringen sind es nur 8 Kilometer bis nach Ludwigstadt in Bayern. Zu DDR-Zeiten waren das natürlich Lichtjahre. Nach der Wende teilen beide Orte, Ost wie West, ein ganz ähnliches Schicksal. Diese Grenzregion ist nämlich wirtschaftlich schwach. Ein Beispiel, Lauenstein, das ist ein Ortsteil von Ludwigstadt. Da gibt es eine traditionsreiche Pralinenfabrik. Einmal probiert, schon verführt, ist deren Claim. Aber diese Verführungskünste, die ziehen nicht mehr so doll. Das Familienunternehmen kämpft ums Überleben. Michael Franzen mit einem Ortsbesuch.
Da war mal einer da, der hat gesagt, wenn ihr jetzt das Kaffee in Düsseldorf auf der Kühe hättet, dann wäre der wahrscheinlich schon Millionäre. Und hier ist es im Zonengrenzgebiet relativ schwierig, auch ein Geschäft irgendwo aufrechtzuerhalten.
Er hat ganz schön zu kämpfen. Andreas Bauer, der Inhaber vom Kaffeebauer in Ludwigstadt, der oberfränkischen 3450-Seelengemeinde unweit der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Vor 3 Jahren hat der 46-Jährige zusammen mit seiner Partnerin den elterlichen Betrieb im Ortsteil Lauenstein übernommen.
Wir haben, sag ich mal, ein halbes Jahr zu tun. Und dann kannst du sagen, ab Oktober bis März ist eigentlich tote Hose.
Im ehemaligen Zonengrenzgebiet. Wirtschaftlich über die Runden zu kommen, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, das ist alles andere als einfach und nicht die einzige Sorge des Kaffeebetreibers. Andreas Bauer kommt gerade vom Karate-Lehrgang. Über 30 Jahre übt sich der Mann im olivgrünen Kapuzenpulli jetzt schon in fernöstlicher Selbstverteidigung. Sein schwarzer Gürtel hat ihm schon häufiger aus der Patsche geholfen. Einmal, erinnert er sich, gab es Stress auf dem Schützenfest in Ludwigstadt mit ein paar Skinheads. Das andere Mal in Neustadt am Rennsteig in Thüringen bei einem Konzert. Seine Miene verfinstert sich. Mit Springerstiefeln hätten rechte Schläger seinen Kumpel malträtiert. Doch da hatte das Trio die Rechnung ohne ihn gemacht.
Das war mein Vorteil, der Überraschungsmoment, dass ich mir den gegriffen habe, habe runtergezogen und habe halt eine verpasst. Dann ist der zweite gekommen, der hat mich an der Backe erwischt. Da habe ich danach dann eine Woche halt Suppe gegessen. War jetzt nicht dramatisch, aber es war halt ein unangenehmes Gefühl, so ein Kiefer. Und den habe ich dann auch eine verpasst zwischen die Klöten. Und der dritte ist dann abgehauen.
Freut sich der Mann mit dem festen Händedruck noch heute. Es ist später Nachmittag. Eine halbe Stunde noch, dann schließt das Café. Hat auch Kellnerin Beate Höfer Feierabend. Die 58-Jährige stammt von drüben. Seit 23 Jahren pendelt sie zwischen ihrer Thüringer Heimatgemeinde Probstzella und ihrem Arbeitsplatz. Tag ein, Tag aus.
Und wenn es mal zwickt, auch so namens. Oder sonntags.
Die Thüringerin ist gelernte Schokoladenfacharbeiterin. Da legt sie Wert drauf. Zu DDR-Zeiten hat Beate Höfer bei VEB Rotstern in Saalfeld im Akkord Pralinen und Schokoladen maschinell produziert. Bis es die DDR nicht mehr gab und Rotstern zwar die Wende überstand, aber Jobs abbaute. So landete sie im Westen, jobtechnisch. Gemeckert hat sie noch nie, auch nicht darüber, dass im Sommer, wenn in der kleinen Pralinenfabrik oben im ersten Stock kaum etwas zu tun ist, sie weniger verdient, als es ihrem Konto gut tut.
Da machen wir dann Urlaub oder arbeiten freitags dann nicht mehr, nur bis donnerstags oder auch mal bis mittwochs. Ja. Und da müssen wir dann unsere Überstunden nehmen. Und wenn die dann alle sind, hat man halt ein paar Minusstunden oder ein bisschen weniger Geld.
Und jetzt sage ich noch zu Heidi, das Telefon ging. Konfessor wie Bauer, Schramm, grüß Gott.
Herr Schmidt ist Stammkunde aus Schwaben. Der ruft schon seit 20 Jahren an, erzählt die Lebensgefährtin von Andreas Bauer, Silvia Schramm, und bestellt seine 2 Kilo Pralinen für die Kinder und Enkelkinder. Sie reißt einen Zettel vom Notizblock. Morgen früh geht die Sendung raus.
Wenn man öfter solche Tage hätte, wäre das ganz gut. Dann wäre das Auskommen leichter. In den Sommermonaten ist halt Pralinen wenig, Kaffee mehr. Ja, nur Pralinen, dann müssten wir mindestens 5 Mann entlassen, weil dann wäre das nee finanziell tragbar.
Noch aber kann Silvia Schramm ihre 10 Angestellten halten, investiert sie so gut es geht. In immer abgefahrenere Pralinenmischungen, neue Bezüge für die Stühle und Tische im Café. Nur die Fotos über der Theke sind dieselben geblieben von früher. 4 Aufnahmen von der innerdeutschen Grenze mit Stacheldraht und allem drum und dran. Kommen ihre Gäste aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.
Er darf ich Sie alle erstmal ganz herzlich bei uns im Café begrüßen.
Eine Ladung Rentner. Das ist ganz nach Ihrem Geschmack. Jetzt muss alles zack, zack gehen. Busgruppen, weiß die 58-Jährige aus Erfahrung, haben es eilig.
Busse haben immer keine Zeit. Die kommen, essen, trinken und wollen eigentlich schon wieder gehen.
Windbeutel im Minutentakt, dick mit Sahne. Silvia Schramm und ihr dreiköpfiges Team wissen, was Rentnern schmeckt.
Wir haben die Weiße Frau zum Beispiel mit Apfelmus und Eierlikör, unsere Schokobombe mit Nougat-Krokanteis. Dann haben wir noch unseren Maxi, der ist gefüllt mit Kirschen und Himbeeren. Warten Sie mal, ich muss nicht mehr
raus. Kann ich helfen? Die Frau mit den kleinen Lachfalten hat sich hinter die Theke gestellt, ihre Kommandozentrale, wie sie das nennt. Von hier hat sie alles im Blick. Das Café samt Wintergarten, die kleine Küche, das Treppenhaus mit dem Durchgang zum Pralinen-Eldorado oben.
Bis zur Grenzöffnung war jeden Tag hier 2, 3, 4 Busse. Das war, ja, war wirklich, ja, war viel, war immer voll Haus. Das weniger mit den Bussen ist es eigentlich erst geworden, seit die Grenzen dann auffuhren.
Wenn man so will, hatte das bayerische Nest bis zur Wende eine Art Alleinstellungsmerkmal. Lauenstein war quasi umzingelt von der DDR. Egal, ob man sich gen Norden, Westen oder Osten aufmachte, früher oder später landete man am Stacheldraht.
Der eiserne Vorhang war ja einfach nie für jeden sichtbar. Und wenn jetzt jemand da, sag ich mal, in München wohnt, der konnte mit der Grenze ja gar nichts anfangen. Und solche Gruppen kamen dann eben.
Auf sogenannten Grenzinformationsfahrten.
Die haben dann auch unten im Posthotel übernachtet und haben dann bei uns halt auch einen Kaffee getrunken, die ganzen Busgruppen. Also es war immer was los hier. Der Parkplatz war immer voll.
Volle Parkplätze. Das war einmal erst recht vom Posthotel, einem 70er-Jahre-Kasten mit verwelkten Pflanzen im Schaufenster und schummrigem Licht im Foyer. Silvia Schramm verzieht das Gesicht. Schlechtes Thema. Das Hotel hat gerade dicht gemacht, wohl für immer.
Wenn der Andreas und ich hier in 10 Jahren sagen, jetzt ist gut, dann ist es gut.
30 Jahre Grenzöffnung. Morgen wollen sie das in Ludwigsstadt und Probstzeller feiern, grenzüberschreitend. Silvia Schramm hat auch davon gehört. Ob sie hingeht, weiß sie noch nicht. Zeit hat sie eigentlich keine. Schließlich muss der Rubel rollen im bayerisch-thüringischen Grenzbereich.
Wir existieren jetzt und was in 10 Jahren ist, das sehen wir weiter.
Der Pragmatismus von Silvia Schramm. Michael Franzen hat die Kaffeehausbesitzerin im bayerischen Grenzort Ludwigsstadt besucht.